Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Epheserbrief. Wir machen also weiter in unserer Reihe und wir wollen uns heute die Verse 11 bis 14 des ersten Kapitels anschauen. Aber weil das hier Teil dieses Liedes ist, in Kapitel 1, die Verse 3 bis 14, lese ich noch einmal ab Vers 3. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Und jetzt kommt der Abschnitt für die Predigt heute. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Das schreibt Paulus als ganz kurzen Rückblick auf sein Leben als Christ, als Missionar. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer sich das anhört oder das liest und sagt, wow, Paulus, ja, mit dir würde ich gern tauschen. Und derselbe Paulus, der diese Verse, die wir gerade gelesen haben, geschrieben hat, der schreibt auch das, was wir gerade einmal mehr gelesen haben in Epheser 1. Er beginnt mit den Worten, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er sagt, wir haben jeden geistlichen Segen. Und dann beschreibt er, wie dieser geistliche Segen aussieht. Ja, Vers 4, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Vers 5, er hat uns zu Söhnen Gottes gemacht. Das haben wir beides vor 2 Wochen in der Predigt gesehen. Und dann Vers 7, Gott hat uns Erlösung und Vergebung geschenkt. Und Vers 9, er hat uns das, was wir wissen müssen, als Geheimnis mitgeteilt. Und dann Vers 10, er hat Jesus als König über alles gemacht. Das haben wir letzte Woche gesehen. Geistlicher Segen in Hülle und Fülle. Und jetzt stellt euch mal vor, Paulus hätte diese Verse hier in Epheser 1 nicht nur als Brief geschrieben, sondern er hätte sie eines Sonntags gepredigt. Und nach dem Gottesdienst wäre dann ein Mann zu ihm gekommen und hätte sowas gesagt wie, Paulus, das ist ja alles schön und gut. Das hört sich ja echt toll an, so mit dem geistlichen Segen und so. Du bist auch voll bei der Sache. Man merkt, es ist dir wirklich wichtig. aber guck dich doch mal an. Ja, die ganzen Striemen auf deinem Rücken vom Auspeitschen. Und die ganzen Narben im Gesicht von deinen Steinigungen. Vielleicht hilft dein positives Gerede ja irgendwem hier in der Gemeinde. Vielleicht hilft es ja auch dir. Aber für mich ist das nichts. Und ich glaube dir auch nicht, dass nach all dem, was du in deinem Leben gelebt hast und erlebt hast, dass du irgendwie wirklich glaubst, dass du mit jedem geistlichen Segen gesegnet bist. Jemand, der das durchgemacht hat, was du durchgemacht hast, der kann das unmöglich wirklich glauben. Hand aufs Herz. Denken wir oft nicht mit dem Blick auf unser eigenes Leben ganz ähnlich? Geistliche Segnungen. Schön. Und reich beschenkt. Super. Kind Gottes, das hört sich echt gut an. Aber ehrlich gesagt, um mein Leben hier auf der Erde gebacken zu kriegen, so von Wochenende zu Wochenende, da brauche ich eigentlich was anderes. Ja, da brauche ich genug Schlaf. Da muss ich meinen inneren Schweinehund überwinden. Es ist gut, wenn mir möglichst wenig Menschen Stress machen. Ein bisschen mehr Geld wäre auch gut. Und gesund zu sein ist auch immer wichtig. Und geistliche Segnungen, ja, das, was Paulus hier schreibt, das hört sich gut an. Das ist auch wichtig. Wir sind ja alle Christen. Aber klingt es nicht in unseren Ohren so ein bisschen wie ein ganzer Koffer voller Geld in einer Währung, mit der wir hier nicht bezahlen können? Es ist viel wert, es ist bestimmt super, aber hier heute kann ich nicht besonders viel damit anfangen. Ja, ich würde sowas nie sagen, aber ganz ehrlich, ich denke oft unter der Woche so. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite ein persönliches Problem, was wir alle haben. Wir sind sehr auf dieses Leben hier auf der Erde fixiert und wir haben sehr wenig das Leben nach dem Tod auf dem Schirm. Und andererseits ist es tatsächlich so, dass wir die meisten der geistlichen Segnungen zwar schon haben, sie sind schon da, Paulus spricht immer wieder in der Gegenwart, wir haben das alles, aber ich sag mal, wir erleben es noch nicht wirklich. Und das bringt uns alle in eine Spannung. Eine Spannung zwischen, ich weiß, dass alles, was wir hier in Epheser 1 lesen, dass es meins ist. Ich bin erwählt, ich bin ein Kind Gottes, mir ist vergeben, ich bin erlöst. Das ist alles meins. Und andererseits ist da die Tatsache, dass wir so wenig davon erleben, erfahren. Unser Leben fühlt sich oft nicht so an, als wären wir mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Und es fühlt sich sehr oft so ähnlich an, wie das, was wir eben von Paulus gelesen haben, gerade im 2. Korintherbrief. Und da stellt sich die Frage, ist Paulus hier, zumindest wenn uns um unser Leben hier, im Hier und Jetzt geht, nicht völlig unrealistisch? Hat seine Theologie, die er hier aufschreibt, überhaupt etwas mit der Wirklichkeit heute zu tun? Oder ist es zwar ein schöner Ausblick so auf die Zukunft, für später mal, ohne jede Bedeutung für das Hier und Jetzt? Mein Ziel ist es, euch heute in dieser Predigt zu zeigen, das ist tatsächlich etwas, sogar sehr viel mit dem echten Leben zu tun hat. Und gleichzeitig stimmt es eben auch, dass wir hier auf der Erde in diesem Leben davon noch nicht so viel erleben. Und wie dieses Verhältnis zwischen unseren Segnungen, die wir hauptsächlich in der Zukunft erfahren werden, und unserem Leben im Hier und Jetzt ist, das erklärt uns Paulus in den Versen 11 bis 14. Und dafür verwendet Paulus das Bild des Erbes. Ja, ein Erbe ist ein bestimmter Betrag Geld, der einem sicher zusteht. Nehmen wir an, da wäre ein reicher Mensch und du wärst der einzige Angehörige dieses Menschen. Da würdest du eines Tages all seinen Besitz erben, sobald er gestorben ist. Aber andererseits ist es eben auch so, bevor er gestorben ist, hast du nichts von seinem Besitz. Du weißt, dass du eines Tages ganz sicher alles besitzen wirst, aber jetzt erlebst du noch nichts davon. So ist das beim Erbe, hier auf der Erde. Aber so ist es eben auch mit unserem geistlichen Erbe. Heute in dieser Predigt geht es um dieses geistliche Erbe und um die Frage, was der Heilige Geist, den Paulus hier in Vers 13 dann erwähnt, damit zu tun hat. Mein Thema für heute ist Erbe, der Heilige Geist sichert deine Rettung. Erster Punkt, du bist Erbe, weil du ein Sohn Gottes bist. Ein zweiter Punkt, du bist Erbe, um Gott Ehre zu machen. Mein dritter Punkt, du bist Erbe, was dir der Heilige Geist versichert. Erbe, der Heilige Geist sichert deine Rettung. Du bist Erbe erstens, weil du ein Sohn Gottes bist. Zweitens, um Gott Ehre zu machen. Und drittens, was dir der Heilige Geist versichert. Ein erster Punkt, du bist Erbe, weil du ein Sohn Gottes bist. Wie kommt Paulus dazu, hier in Vers 11 festzustellen, dass wir in ihm, also in Christus, ein Erbteil erlangt haben? Unser Erbe, das ist eine weitere der geistlichen Segnungen, von denen Paulus in Vers 3 gesprochen hatte. Ja, er sagt, wir sind gesegnet mit geistlichen Segnungen und dann zählt er sie auf in diesen Versen. Und das Erbe ist eine weitere dieser Segnungen. Und sie hängt ganz eng mit einer anderen Segnung zusammen, die wir schon hatten. Ja, in Vers 3 haben wir geistliche Segnungen. Wenn ihr mal reinguckt in Vers 5, heißt es, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst. Er hat uns adoptiert in seine Familie. Und jetzt Vers 11, wir haben deswegen ein Erbe. Das, was Paulus in Vers 5 sagt, wir sind adoptierte Söhne in seine Familie. Und das, was er in Vers 11 sagt, wir sind Erben, das hängt ganz eng zusammen. Das eine ist ohne das andere undenkbar. Denn damals in der Zeit war Sohn nicht einfach eine Beschreibung dafür, dass ich halt das Kind, das männliche Kind von meinem Vater bin, sondern es war vor allem ein rechtlicher Ausdruck. Ich habe das schon öfter erklärt. Denn damals bedeutete Sohn gleichzeitig, dass man Erbe war. Töchter erbten nicht, Sklaven erbten schon gar nicht, aber als Sohn, gerade wenn man der Einzige war und in einem Haus von einem reichen Römer oder Griechen damals aufgewachsen ist, dann wusste man, eines Tages ist das hier alles meins. Jetzt noch nicht, aber eines Tages schon. Und in dem Bild der erbberechtigten Söhne, auf das Paulus hier immer wieder anspielt, da steckt noch mehr drin. Einerseits natürlich, wir sind rechtlich Erben, aber andererseits, dass Gott eben unser Vater ist. Wir sind seine Kinder. Unser Vater, wir seine Kinder. Und das klingt doch super. Einerseits erben wir ganz viel und zweitens haben wir einen Vater im Himmel. Aber wenn ich ehrlich bin, ziemlich oft lebe ich so, als würde ich es besser finden, wenn Gott nicht mein Vater wäre, sondern mein Chef. Ein Chef, für den ich so verschiedene Sachen mache und dann am Ende des Monats bezahlt er mich dafür. Ja, übertragen auf Gott sieht das so aus, ich mache meine christlichen Sachen und Gott vergibt mir dann und lässt mich dann in den Himmel. Ja, ein Chef, der hat in den meisten Fällen überhaupt nicht das Ziel, dass ich ihn jetzt besonders gern habe. Er verlangt vor allem, dass ich gute Arbeit mache. Und das, was viele Menschen an ihrer Arbeitsstelle schätzen, ist, dass sie dort hingehen können, arbeiten können, vor allem, dass sie am Ende des Monats Geld bekommen. Vereinfacht gesagt, läuft die Beziehung zum Chef grundsätzlich so, ich gebe Arbeit und du gibst mir mein Gehalt. Und ich befürchte, dass viele Christen mit Gott in einer solchen Beziehung leben. Und ich behaupte, dass wir alle immer wieder geneigt sind, mit Gott in einer solchen Beziehung zu leben. Ich gebe dir was und du lässt mich dafür halt in den Himmel. Aber Gott möchte viel mehr. Was Gott möchte, ist eben eine Vater-Kind-Beziehung. Wir sind seine Söhne, seine Kinder. Er verspricht uns ein reiches Erbe. Aber schon jetzt geht es darum, diese Beziehung mit ihm zu leben. Ja, zum Beispiel zu beten, nicht in erster Linie, weil sich das halt so gehört oder weil ich muss, sondern weil ich in einer Beziehung mit Gott lebe. Und zu einer Beziehung gehört Reden eben dazu. Ja, in unserer Beziehung mit Gott ist es ja so, dass Gott uns nicht schuldig ist. Er schuldet uns nicht, uns irgendein Gehalt zu überweisen. Es ist so, dass er uns liebt. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Aber der Teufel setzt alles daran, in deinem Leben dir immer wieder dieses Denken einzureden, einzuträufeln, dass wir in Gott nicht unseren Vater sehen, sondern irgendeinen Chef, mit dem wir halt Geschäfte machen. Das ist schon deswegen falsch, weil es im Christentum nicht darum geht, was Gott uns gibt, zumindest nicht in erster Linie. Im Kern geht es im Christentum um Gott selbst. Und das ist auch der Punkt bei dem Erbe, das wir eines Tages einmal bekommen werden. Da wisst ihr, was im Kern unser Erbe ist, was wir eines Tages bekommen werden? Es ist Gott selbst. Wir erben, mit ihm zusammen zu sein. Etwas von der vollkommenen Freude, dem vollkommenen Glück zu bekommen, was ihn seit aller Ewigkeit ausmacht. Ja, auf der Arbeit geht es nicht um die Person des Chefs selbst, sondern da geht es um Arbeit, um Leistung und um Gehalt. In einer Vater-Sohn-Beziehung, da geht es nicht um Geld, sondern da geht es um die Personen an sich, um Liebe, um miteinander sprechen, um Zeit miteinander zu verbringen. Gott ist schon deswegen nicht unser Chef, weil Gott schon alles hat. Er braucht auch nicht unsere Arbeitsleistung. Er braucht nicht unsere Gebete, er braucht nicht unseren Dienst, er braucht nicht unsere Anbetung. Keine Frage, er möchte das alles. Er freut sich auch darüber, aber er braucht es nicht. Als meine Frau und ich vor ein paar Wochen Hochzeitsgeschenke ausgepackt haben, da waren da auch ein paar Bilder dabei von Kindergartenkindern. Und die Bilder waren nach allen Kriterien, die man an ein gutes Gemälde anlegen kann, so richtig schlecht. Ja, die Eltern mussten sogar drunter schreiben, um was es sich jeweils bei dem Motiv auf den Bildern gehandelt hat. Aber wir haben uns trotzdem sehr darüber gefreut. Und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei Gott, wenn er unsere Werke betrachtet. Er könnte das alles viel schneller, viel besser und moralisch auch viel heiliger, weil unsere Werke alle mit Sünde befleckt sind. Ja, unsere Werke sind oft so ein bisschen so wie die großen Kunstwerke von kleinen Kindern. Aber er freut sich trotzdem darüber. Wie ein Vater sich über die Gemälde seiner Kinder freut. Aber was er nicht will, ist, dass wir ihn dienen, um zu bekommen, sondern dass wir ihn selbst suchen. Er selbst ist unser Erbe. Und dieses Erbe, ihn selbst, was uns in Zukunft erwartet, das bekommen wir nicht einfach so. Vers 11 beginnt mit den Worten in ihm, also in Christus. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir vor allem in Epheser 1 das ganz schnell überlesen. Auch wenn das fast nicht geht, weil der Ausdruck in den Versen 3 bis 14 neunmal auftaucht. Ja, ich habe mal durchgelesen und geguckt, wann der erste Vers kommt. In Epheser 1 ab Vers 3, wo nicht in Christus oder in ihm drin steht. Und man muss ziemlich lange suchen. Und auch sonst ist das Neue Testament voll von diesem Ausdruck. In Christus. Aber wie gesagt, die Gefahr besteht, dass wir da einfach so drüber lesen. In Christus, das hört sich doch echt christlich an, oder? Aber hat es eigentlich irgendeine Bedeutung? Ich erinnere mich noch genau an ein Treffen mit unserer christlichen Studentengruppe. Da kam ein junger Kerl, so ein bisschen zu spät. Er war selbst kein Student, aber er mochte irgendwie die Gemeinschaft, deswegen kam er immer mal vorbei. Wir wollten gerade anfangen, da ging die Tür auf und er stand in der Tür. Und anstatt jetzt leise reinzukommen und uns anfangen zu lassen, sagte er: "Das war ein super Tag im Herrn." Und es war völlig offensichtlich, er hatte keine Ahnung, was das "im Herrn" da hinten dran sollte. Aber in einer christlichen Gruppe kann man das mal so sagen. Ja? Für ihn war das nicht mehr als so eine christliche Floskel. Und ich glaube, wir stehen alle in der Gefahr. Entweder wir lesen über das in Christus drüber oder wir machen es halt zu einer Floskel. Hört sich gut an, bedeutet aber nichts. Dabei steckt die gesamte Botschaft des Neuen Testaments in diesen beiden Wörtern, in Christus. Alles, was wir als Christen bekommen haben, alle geistlichen Segnungen, haben wir nur wegen, in und durch Christus. Erwählung in Christus, Erlösung und Vergebung in Christus, Söhne Gottes und Erben in Christus. Und was bedeutet dieses in Christus jetzt für unseren Fall, für das Erbe konkret? Es bedeutet, dass wir erstmal überhaupt nicht erbberechtigt sind. Der Sohn Gottes, der einzige Sohn Gottes, ist nämlich Jesus Christus und niemand sonst. Und er bekommt das riesige Erbe seines Vaters. Aber da wir durch unseren Glauben eins sind mit Jesus, also in Christus sind, bekommen wir Anteil an diesem Erbe und ein Anrecht auf dieses Erbe. Wir sind erbberechtigte Söhne Gottes in Christus, weil wir zu dem einzigen wirklich erbberechtigten Sohn Gottes gehören. In Christus. Das ist viel, viel mehr als eine Floskel. Es ist die Brücke, kann man sagen, oder der Kanal, durch den alle Segnungen Gottes, alles, was Gott uns schenkt, zu uns kommen. Ohne Christus hätten wir keine einzige dieser Segnungen und wir wären verloren. Von Gott und allem, was er uns schenkt, getrennt. So wie alle Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht in Christus sind. Aber was ist jetzt das Ziel davon, dass wir alle die geistlichen Segnungen bekommen haben? Geht es darum, dass wir unser Erbe so richtig genießen dürfen? Geht es darum, dass wir im Himmel dann so ähnlich wie Dagobert Duck dann in unseren Reichtümern einfach baden können? Ja, tatsächlich, eines Tages dürfen wir unser Erbe in vollen Zügen genießen. Es wird weit besser als alles, was wir hier an Schönem in diesem Leben erleben. Besser als das erste Kind in den Armen zu halten, besser als der Hochzeitstag, besser als der schönste Urlaub, besser als alles. Aber das ist nicht das Ziel. Es ist nicht der Kern, wozu Gott uns das Erbe schenkt. Denn das Hauptziel, warum Gott uns zu Erben macht, das finden wir im nächsten Vers, Vers 12. Wir bekommen dieses Erbe, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Ein zweiter Punkt, du bist Erbe, um Gott Ehre zu machen. Ja, zum Lob von Gottes Herrlichkeit sein oder dienen. Ja, das ist so ein bisschen so wie in Christus. Hört sich super christlich an, aber was heißt das eigentlich? Ja, und wie ein Refrain zieht sich diese Aussage durch die Verse 3 bis 14. Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Hier Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Vers 14, dann ganz am Ende, zum Lob seiner Herrlichkeit. Was bedeutet dieser Ausdruck? Erstens zeigt er uns, dass der gesamte Plan des dreieinigen Gottes, erwählt vor Grundlegung der Welt durch den Vater, erlöst durch den Sohn und jetzt ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, dass dieser Plan nicht uns zum Zentrum hat, sondern Gott. Er startet mit Gott und er endet mit Gott. Er führt zurück zu Gott. Gott tut das alles, was er hier tut, in den Versen 3 bis 14 von Epheser 1, zu seiner eigenen Ehre, für sich selbst. Und keine Frage, wir profitieren alle unglaublich davon. Aber wir sind nicht das Zentrum des Plans. Gott, das habe ich schon letztes Mal gesagt, dreht sich nicht um uns. Der Plan beginnt bei ihm, er dreht sich um ihn und er endet bei ihm. Der Prophet Hesekiel, der lebte in einer Zeit, in der das Volk Gottes sich nicht besonders für Gott interessierte, sondern es drehte sich fast nur um sich selbst. Und Gott straft sie dann mit der babylonischen Gefangenschaft. Aber mitten im Gericht sagt Gott, dass er das Volk wieder annehmen wird, dass das Gericht nicht das letzte Wort hat. Und es ist super spannend zu sehen, wie Gott das begründet. Er sagt nicht, ich werde mich wieder über euch erbarmen, weil ihr so tolle Menschen seid. Was ist Gottes Begründung an Hesekiel, warum er seine Kinder dann doch am Ende retten wird? Er sagt, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch handeln werde, um meines Namens willen und nicht nach eurem bösen Wandeln, euren ruchlosen Taten. Ja, wenn ich irgendetwas berücksichtigen würde, was ihr getan habt, dann würde ich euch alle vernichten. Aber um meiner eigenen Ehre willen, um meines eigenen Namens willen, errette ich euch. In anderen Worten, Gott rettet seine Kinder nicht, weil sie so wertvoll sind, sondern er rettet sie in erster Linie wegen sich selbst. Und das ist die erste Bedeutung von, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Aber es ist auch zweitens eine Aufforderung an uns für unser Leben, dass wir mit unserem ganzen Leben zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Dass wir unser gesamtes Leben vor ihm leben, dass wir ihn anbeten, loben und preisen, hier im Gottesdienst, aber auch im Alltag. Ja, ein Beispiel. Ja, vielleicht sitzt du morgen früh gleich, Montagmorgen, in deinem Auto oder im Bus oder im Zug, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule. Und wenn du ehrlich bist, hast du überhaupt keine Lust. Aber dann sag dir doch einfach mal, dass alles, was ich tue, zum Lob und zur Ehre Gottes sein soll. Und dann bete doch einfach. Herr, du weißt ganz genau, dass ich keine große Motivation heute habe. Und du weißt, dass die Aufgaben, mir schwerfallen. Und du weißt, dass es mit meinem Lehrer oder Professor oder Chef oder Vorgesetzten gerade nicht so einfach ist. Lass mich trotzdem fleißig, freundlich und motiviert arbeiten und so ein Zeugnis für dich sein. Und auf diese Weise, Vers 12, zum Lob deiner Herrlichkeit dienen. Wir sollen uns mit all unserem Tun, mit all unserem Denken und Fühlen um Gott drehen, vor ihm leben. Aber wer sind eigentlich die wir, um die es hier geht, von denen Paulus hier spricht? Eigentlich ist das klar, oder? Das sind wir Christen, die Paulus halt schreibt. Und das stimmt. Und doch ist es spannend, wie Paulus uns hier in den vier letzten Versen nennt. Er verwendet in jedem der vier Verse eine Beschreibung für uns Christen. Und die ist immer anders. Vers 11 nennt er uns die, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Vers 12, wir sind die, die zuvor auf den Christus gehofft haben. Vers 13, wir sind die, die das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört haben. Und nochmal Vers 13, wir sind die, die gläubig geworden sind. Ja, wir sind erstens vorherbestimmt, zweitens voller Hoffnung, drittens Hörer des Evangeliums und viertens Gläubige. Und damit sehen wir auch hier das, was wir schon vor zwei Wochen gehört haben. Bei der Predigt über den Anfang des Abschnitts und das Thema der Erwählung Gottes. Erwählung, Vorherbestimmung, also Gottes Handeln bei unserer Errettung auf der einen Seite und unsere Verantwortung auf der anderen Seite, das schließt sich nicht aus. Die, die erwählt sind, das sind die, die glauben. Und die, die glauben, sind die, die erwählt sind. Und das sind die Christen, die wir, von denen Paulus hier spricht. Wir als Christen, wir als Gläubige, wir als Erwählte, wir haben in Christus ein riesiges Erbe mit dem Ziel, dass Gott die Ehre bekommt. Zurück zum Anfang. Erinnert ihr euch an den Mann, den ich mir ausgedacht habe, der nach der Predigt so zu Paulus kommt und sagt, du Paulus, hört sich alles super an, aber mit unserem Leben hat das doch überhaupt nichts zu tun. Reich gesegnet, ein großes Erbe. Paulus, guck dich doch einfach mal selbst an. Das glaubst du doch selbst nicht. Was würde Paulus darauf vermutlich antworten? Ich glaube, er würde so etwas sagen wie, was mein Leben angeht, hast du vollkommen recht. Ich habe nicht so Karriere gemacht, sondern eher so Antikarriere. Aber das widerspricht den geistlichen Segnungen nicht. Das widerspricht auch dem Erbe nicht. Denn bei dem Erbe ist das ja gerade der Punkt. Wir bekommen sehr viel, aber eben noch nicht jetzt. Sondern erst dann, wenn Jesus wiederkommt und die neue Schöpfung aufrichtet. Das wäre wohl Paulus Antwort. Es herrscht jetzt eine starke Spannung zwischen dem, was wir jetzt erleben, dem ganzen Leid, den harten Dingen des Alltags und dem, was wir eines Tages bekommen werden. Und das weiß auch Paulus und er sagt, genau wegen dieser Spannung, weil er ganz genau weiß, dass wir alle in dieser Spannung leben, deswegen hat er jedem Einzelnen von uns seinen Heiligen Geist in unser Herz geschickt. Der Heilige Geist ist die Verbindung zwischen dem Erbe, was wir eines Tages bekommen werden, und unserem Leben im Hier und Jetzt. Mein dritter und letzter Punkt, du bist Erbe, was dir der Heilige Geist versichert. Ich lese nochmal die beiden letzten Verse. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Jesus wusste ganz genau, dass seine Jünger in dieser Spannung leben würden, wenn er nicht mehr da ist. Diese Spannung zwischen einem harten Leben in der Gegenwart und einem reichen Erbe in der Zukunft. Und deswegen verspricht er seinen Jüngern und damit indirekt auch uns, lesen das in Johannes Kapitel 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei bis in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Gott schenkt jedem Einzelnen von uns seinen Heiligen Geist, damit wir diese Spannung durchstehen können, damit wir Jesus nachfolgen können, auch wenn wir unser Erbe jetzt hier noch nicht haben. Paulus sagt es hier so in Vers 13, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Und ein Siegel hat man damals an wichtige Briefe und Dokumente gemacht. Und so ein Siegel versichert die Echtheit eines Briefes. Denn auf dem Siegel war immer ein Wappen oder der Name oder das Symbol des Absenders eingraviert. Und wenn man dann einen Brief bekam mit so einem Siegel, dann wusste man durch das Siegel, das ist keine Fälschung. Der Brief kommt wirklich vom Statthalter oder von sonst wem. Und genau so versichert uns der Heilige Geist, dass wir echte, wirkliche Kinder Gottes sind. Dass wir mit dazugehören. Und er tut das nicht, indem uns als Christen irgendwie so ein bisschen wärmer ums Herz ist als allen anderen Menschen. Oder indem wir immer grinsend durch die Gegend laufen. Sondern indem er uns immer wieder auf Jesus hinweist und an Jesus erinnert. Und wir dann wissen, weil ich an Jesus glaube, weil ich zu Jesus gehöre, weil ich ein Kind von Gott bin, deswegen habe ich ewiges Leben. Und es geht ja in Epheser 1 um diesen Plan des dreieinigen Gottes. Gott macht diesen Plan vor Grundlegung der Welt, führt ihn durch und zielt mit diesem ganzen Plan auf seine eigene Ehre. Das haben wir gesehen. Aber mittendrin kommst du vor. Der Vater hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Der Sohn hat dich erlöst vor circa 2000 Jahren. Und der Heilige Geist, der wohnt jetzt in dir, seit dem Tag, an dem du Christ geworden bist, in deinem Herzen. Und er ist Gottes Siegel in dir drin, dass du wirklich ein Kind Gottes bist, egal was noch kommt in deinem Leben. Und es ist natürlich keine Erlaubnis zu sündigen. Es gibt leider immer wieder Leute, und wir haben ja auch schon die Erfahrung gemacht, die leben eine Weile äußerlich als Christen, die treffen eine Entscheidung, aber sie gehen dann langsam eigene Wege. Vielleicht fangen sie auch an, dauerhaft in Sünde zu leben. Sie kommen irgendwann immer seltener zur Gemeinde, irgendwann gar nicht mehr. Und dann hört man leider auch manchmal, dass sie gar nicht mehr glauben. Johannes sagt über solche Menschen im ersten Johannesbrief, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren gar nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. So etwas gibt es. Und wenn du meinst, dich langsam von Gott entfernen zu können, dann warne ich dich ganz deutlich, du bist auf einem gefährlichen Weg. Aber auf der anderen Seite, und um diese andere Seite geht es Paulus hier, wenn du heute an Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser glaubst, dann nur, weil du den Heiligen Geist in dir hast. Und wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann versichert er dir, dass du ganz sicher am Ende ankommen wirst, egal was in deinem Leben noch passieren wird. Und um dir das zu verdeutlichen, verwendet Paulus hier nicht nur das Bild eines Siegels. Er schreibt in Vers 14, der Heilige Geist, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums. Ich habe euch ja gesagt, Paulus weiß ganz genau um die Spannung, in der wir leben. Leid hier auf der Erde häufig, reiches Erbe erst in der Zukunft. Er kann gleichzeitig in Vers 7 schreiben, dass wir die Erlösung bereits jetzt haben. Und gleichzeitig kann er hier in Vers 14 schreiben, dass es bis zur Erlösung noch dauert. Das stimmt beides. Wir sind erlöst und wir werden noch erlöst. Das liegt daran, dass uns jetzt schon unsere Sünden vergeben sind. Wir haben die Erlösung, aber dass wir noch nicht unser Erbe empfangen haben, das liegt in der Zukunft. In dem Sinn sind wir noch nicht erlöst. Und deswegen, um diese Spannung zwischen schon erlöst sein und noch erlöst werden, um die auszuhalten, deswegen haben wir den Heiligen Geist bekommen. Als Siegel, Vers 13, und als Unterpfand, so heißt es am Anfang von Vers 14. Ein Unterpfand ist ein altes Wort für Anzahlung. Eine Anzahlung ist nur ein Bruchteil des tatsächlichen Betrages. Aber eine Anzahlung macht es sicher, dass der Rest des Geldes ganz sicher kommen wird. Und diese Anzahlung zeigt uns auch, was unser Erbe im Kern ist. Dieses Erbe, was wir bekommen werden, ist nicht in erster Linie irgendwelche Gaben Gottes. Unser Erbe ist zum Beispiel nicht 1 Million Himmelseuro oder so. Sondern unser Erbe ist Gott selbst. Gott kann uns nichts Besseres vererben. Er kann uns nichts Besseres vererben als sich selbst. Und deswegen bekommen wir auch ihn selbst. Und wisst ihr was? Deswegen ist die Anzahlung, die wir für unser Erbe bekommen, auch er selbst. Der Heilige Geist. Die dritte Person der Dreieinigkeit. Das Wort, das hier mit Unterpfand übersetzt wird, das wird auch heute noch in Griechenland verwendet. Und wisst ihr für was? Heute bedeutet es im Griechischen Verlobungsring. Wenn man einen Verlobungsring trägt, dann ist man noch nicht verheiratet. Aber man weiß, die Hochzeit kommt bald. Und weil wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben, haben wir noch nicht unser Erbe bekommen. Aber wir wissen, unser Erbe kommt bald. Und es kommt ganz sicher. Zurück zu dem skeptischen Mann, der nach der Predigt zu Paulus kommt. Paulus hatte ihm ja jetzt erklärt, dass das Leben im Hier und Jetzt oft Leid bedeutet und dass wir das große Erbe erst bei der großen Hochzeit des Lammes bekommen. Und nehmen wir an, der Mann hört sich das an und tatsächlich sein Widerstand legt sich. Und er nickt langsam. Okay, Paulus, das macht Sinn, ich verstehe das. Aber ich habe noch eine Frage. Wie gelingt es dir, dass du dich wirklich auf dieses Erbe freust? Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich bin total abhängig von meinen Augen. Und mit diesen sehe ich eben nur diese Welt. Und ich lebe für diese Welt und ich kann das Erbe ja nicht sehen. Wie macht ihr Christen das, für euer zukünftiges Erbe zu leben? Euch wirklich auf dieses zukünftige Erbe zu freuen? Wie geht das? Ich habe oft diese Frage. Ich glaube, Paulus würde Folgendes darauf antworten. Er würde sagen, es stimmt. Jeder Mensch, auch jeder Christ, ist oft sehr fixiert auf das, was er mit seinen Augen sieht. Diese sichtbare Welt. Und wir leben sehr oft so, als wäre dieses Leben alles, was es gibt. Obwohl wir Christen sind. Und Paulus würde sagen, es gibt noch andere Augen. Es gibt noch geistliche Augen. Und die können im übertragenen Sinn das Erbe sehen. Sodass du anfängst, nicht mehr in erster Linie für dieses Leben zu leben, sondern für das zukünftige. Und er würde dir sagen, bete darum, flehe Gott an, dass der Heilige Geist, der in dir wohnt, dir diese geistlichen Augen, diese Augen des Glaubens öffnet. Bete darum, damit du das Erbe sehen kannst mit geistlichen Augen. Und wieso vermute ich, dass Paulus das geantwortet hätte? Bete für offene geistliche Augen. Antwort? Weil er hier im Epheserbrief genau das tut. In den Versen 3 bis 14 beschreibt er den großen Plan des dreieinigen Gottes mit seinen Kindern. Und am Ende spricht er dann von diesem Erbe, was wir bekommen werden. In Vers 15 beginnt er zu beten. Und er betet, dass Gott den Ephesern und allen seinen Kindern die geistlichen Augen öffnet. Und auch wenn dieses Gebet erst der Inhalt unserer nächsten Predigt über den Epheserbrief sein wird, ich möchte die Verse 17 und 18, also das, was danach kommt, heute zum Abschluss lesen. Und ich lade dich ein, sie nicht nur zu hören, sondern sie leise im Kopf und im Herzen für dich selbst und für unsere Gemeinde insgesamt mitzubeten. Ich bete, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist, den Heiligen Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst oder damit ihr erkennt, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Amen.